Also noch einmal ganz offiziell und herzlich schönen guten Abend, einen wunderschönen Vesak-Abend euch allen zusammen. Ganz wunderbar, dass wir heute an den Buddha denken können, den Tag, an dem wir alle das Glück haben, dass das ein zukünftiger Buddha das Licht der Welt erblickt hat. Und nicht nur das, sondern auch der Tag, an dem er es dann tatsächlich geschafft hat, diesen Nebelschleier der Unwissenheit zu durchreißen, zu durchstoßen. Und natürlich auch der Tag, an dem wir wieder an die Unbeständigkeit denken, weil auch selbst das Leben eines Buddha dann irgendwann zu Ende ist und Buddha eben an diesem Tag auch verstorben ist. Und ich finde das eine sehr schöne und wichtige Gelegenheit, einfach uns das nochmal bewusst zu machen. Wir sind gerade im Westen oft viel mehr auf das Dhamma fixiert, wenn wir jetzt an die drei Juwelen denken, an Buddha, Dhamma und Sangha denken. Wir alle wollen Dhamma praktizieren und auch als Sangha treffen wir uns dann und wollen uns da gegenseitig inspirieren. Aber oft gerät der Buddha dann so ein bisschen in Vergessenheit. Ist eigentlich schade, weil wir da unheimlich viel Inspiration gewinnen können, wenn wir uns einfach immer wieder daran erinnern, dass das dass uns dieses wunderbare Geschenk nicht wie selbstverständlich in den Schoß fällt, sondern dass es da auch einen Menschen gegeben hat, der wirklich Unglaubliches geleistet hat, um uns das zu ermöglichen. Ja, also allein die Tatsache, dass wir nach 2.500 Jahren immer noch von diesen Einsichten, von diesen Erlebnissen des Buddha profitieren können, zeigt auch, was für eine unglaubliche Reinheit und Kraft das damals gehabt haben muss, wenn das über die Jahrtausende noch bis zu uns dringen kann und wir uns da immer noch ein Bild machen können davon, was da, dass das wirklich was ganz Besonderes, ein besonderes Erlebnis gewesen sein muss, dass dieser Buddha sich zu eigen gemacht hat. Und aber auch das Gefühl, das wir bekommen können, wenn wir diesen Weg verfolgen, wenn wir das Dhamma wirklich praktizieren, dass das nicht nur was Jahrtausende altes, Verstaubtes ist, sondern etwas, was auch hier und jetzt für unser eigenes Leben von immenser Relevanz ist und wirklich unsere Lebensqualität dramatisch verändern kann und uns auch an die Einsichten heranführen kann, die der Urheber der ganzen Sache selber erlebt hat. Das ist auch ein Versprechen, das der Buddha uns gibt. Also die eine oder andere Extraqualität des Buddha werden wir vielleicht nie erreichen und nie so ein Charisma oder so eine Ausstrahlung entwickeln, aber im Loslassen sind wir uns alle gleich. Also egal wer, wie, wo, wann, das Verhaftetsein mit den Daseinsgruppen, die diese Ich-Vorstellung loslässt, dann kommt immer dasselbe raus. Und zwar einfach, dass sich Dukkha auflöst. Da gibt es keine Unterschiede. Also jedes Mal, wenn ihr etwas loslasst, etwas aufgibt, irgendwo eine Ablehnung oder ein Verlangen seht und loslasst, dann begegnet ihr da einem Moment dem Buddha. Aber ich möchte auch ruhig mal ein bisschen über den Buddha selber sprechen. Und nicht gleich wieder quasi abbiegen in Dhamma und Praxis. Ich denke, die Lebensgeschichte des Buddha ist hinlänglich bekannt. Ich muss jetzt nicht die ganzen Legenden runterbeten. Wir wissen, dass der Buddha als Prinz, also beziehungsweise Fürstensohn Siddhartha, in großen Wohlstand hineingeboren wurde und dann seine Kindheit und Jugend sehr behütet verbracht hat. Wir finden das also in großen, fantasiereichen Details in den Kommentarwerken beschrieben, aber auch in unseren originalen Lehrreden, die ja wirklich mittlerweile auch von der Sprachwissenschaft bestätigt, ein ganz authentisches Zeugnis des historischen Buddha sind. Auch in diesen alten Lehrreden finden wir die eine oder andere Beschreibung, zum Beispiel, dass er als junger Mann drei verschiedene Paläste bewohnt hat. Und mich rührt immer die Vorstellung, und manche von euch, vielleicht die letzten Wochen viel zu Hause verbringen mussten. Und wir leben ja in einem gewissen Luxus, wo man, selbst wenn man jetzt in Quarantäne zu Hause sitzt, sich trotzdem per Knopfdruck dieses und jenes vor die Haustür stellen lassen kann. Also ein bisschen vielleicht ähnlich wie die Geschichte dieses jungen Prinzen Siddhartha, der da zwar in schöne Paläste eingesperrt war und da jeden möglichen Komfort und jeden Sinnesgenuss per Fingerschnippen schon bereitgestellt bekommen hat. Mich rührt immer die Vorstellung, wie leer und sinnlos diesem jungen Mann das mit der Zeit vorgekommen sein muss. Ne? Also man denkt sich vielleicht, ja, ist er wunderbar, das wünscht man sich doch. Habt ihr vielleicht auch eine spannende Erfahrung gemacht? Ja, das würde ich mir doch wünschen, wenn ich jeden Tag nur zu Hause bleiben kann. Also für die jetzt tatsächlich in Quarantäne oder viel zu Hause waren, denen ist vielleicht aufgefallen, ja, das wird dann schon manchmal auch langweilig oder dann wird es mir schon zu eng in meinen vier Wänden und da kann ich mir dann das tollste Essen kochen und mir stundenlang irgendwelche Videos anschauen. Das macht mich alles nicht wirklich glücklich. Ne? Und so hat eben auch unser junger Prinz Siddhartha vielleicht gerade durch dieses Extreme auf die Sinnesgenüsse drauf geworfen worden sein, auch relativ bald erkannt, dass da keine wirkliche Befriedigung zu finden ist. Ne? Dass jeder Genuss immer wieder eine Fortsetzung braucht, dass das aufregende Erlebnis irgendwann wieder vorbei ist und dann eben das auch einen schalen Nachgeschmack zurücklassen kann. Also das, was der Buddha nachher ja immer wieder ganz deutlich betont hat, dass es nicht darauf ankommt, dass wir immer möglichst nur was Angenehmes erleben, sondern dass das, was wir erleben, heilsam ist im Sinne von für mich selbst und für meine Mitwesen zu weniger Dukkha, zur Dukkha-Verminderung führend, also die geistigen Tendenzen des Haben-Wollens und Nicht-Haben-Wollens loslassen zu können, ist für den Buddha ja die Wurzel allen Heilsamen, die Wurzel aller positiven Entwicklungen in unserem Leben. Und so können wir uns vorstellen, wie der junge Siddhartha dann da schon auch eine gewisse, ja, vielleicht so eine Bedrückung erlebt hat, eine Einengung erlebt hat, dadurch, dass er zwar diese wunderbaren Paläste und Vergnügungen zur Verfügung gestellt bekommen hat, aber darüber hinaus ihm niemand Antworten geben konnte auf die Fragen nach Sinn, nach Bedeutung, nach innerer Freiheit. Und es gibt da wenn wir ein bisschen was vorlesen, ich denke, es ist auch schön, wenn gerade heute der Buddha mal ein bisschen zu Wort kommt. Und vielleicht kriegen wir dann einen schönen Eindruck, wie sich das auch für den noch nicht erwachten jungen Prinzen das dann angefühlt haben kann. Vor meiner Erwachung, als ich noch ein unerwachter Bodhisattva war, war auch ich der Geburt unterworfen und suchte, was ebenfalls der Geburt unterworfen war. War auch ich dem Altern, der Krankheit, dem Tode, dem Kummer und der Befleckung unterworfen und suchte, was ebenfalls dem Altern, der Krankheit, dem Tode, dem Kummer und der Befleckung unterworfen war. Dann erwog ich Folgendes: Warum suche ich, wenn ich selbst der Geburt unterworfen bin, das, was ebenfalls der Geburt unterworfen ist? Warum suche ich, wenn ich selbst dem Altern, der Krankheit, dem Tode, dem Kummer und der Befleckung unterworfen bin, das, was ebenfalls dem Alter, der Krankheit, dem Tode, dem Kummer und der Befleckung unterworfen ist? Angenommen, ich suche die ungeborene höchste Sicherheit vor dem Gefesseltsein, das Erlöschen, weil ich selbst der Geburt unterworfen bin und die Gefahr in dem, was der Geburt unterworfen ist, erkannt habe. Ich suche die nicht alternde, nicht krankende, todlose, kummerfrei, unbefleckte höchste Sicherheit vor dem Gefesseltsein, das Erlöschen, weil ich selbst dem Altern, der Krankheit, dem Tode, dem Kummer und der Befleckung unterworfen bin und die Gefahr in dem, was dem Alter, der Krankheit, dem Tode, dem Kummer und der Befleckung unterworfen ist, erkannt habe. Später immer noch in jungem Alter, als schwarzhaariger junger Mann, mit Jugendlichkeit gesegnet, in der Blüte meines Lebens, rasierte ich mir Kopf und Bart ab, zog die gelbe Robe an und ging von zu Hause fort in die Hauslosigkeit, obwohl meine Verwandten das nicht wünschten und mit Tränen überströmtem Gesichte weinten. Also es ist ein ganz einschneidender Punkt im Leben jedes Menschen, wenn man anfängt zu verstehen, dass das, was das normale Programm uns so bietet, wenn wir einfach so in den Tag hineinleben, dass wir eigentlich von früh bis spät nur von Dingen umgeben sind, die wir nicht festhalten können, die uns nicht eine Antwort liefern können auf diese existenziellen Fragen. Ja, was bedeutet das, dass wir ein Menschenleben führen, das irgendwann aufhört? Unsere Sterblichkeit. Was bedeutet das, dass wir von Tag zu Tag älter werden? Bedeutet das, dass wir jeden Moment dieses Daseins dem Krankwerden ausgesetzt sind? Das ist ja auch jetzt eine Erfahrung, die für uns alle vielleicht nochmal ganz neu kommt, aber für jemanden, sich da das Potenzial des Daseins als etwas, was uns immer wieder in Krankheit und auf jeden Fall ins Älterwerden und in den Tod hineinführt. Wer sich damit beschäftigt hat, mit Weisheit darauf geblickt hat, den überrascht es nicht mehr, dass unser Leben ein Ort ist, ein Zustand ist, wo keine Sicherheit zu finden ist. Das heißt jetzt mit irgendeiner Pandemie oder ohne. Solange wir nicht in uns etwas gefunden haben, einen geistigen Zustand gefunden haben, der über diese unbeständigen, sich wandelnden Lebensfacetten hinausgeht, dann sind wir natürlich genau wie der junge Prinz Siddhartha auch einer so einer gewissen, soll man sagen, ja, so einem Gefühl einer Krise ausgesetzt. Ne? Also der junge Prinz Siddhartha genießt diese Einsicht ja nicht und sagt, wow, ist das toll, dass ich jetzt in dem Palast sitze und auch noch so weise bin, sondern es führt dazu, dass er anfangen muss, sein Leben neu zu überdenken, dass er anfangen muss, sich auf eine Suche zu machen. So heißt das auch die Lehrrede, aus der ich das vorgelesen habe, die edle Suche, weil er da ja davon spricht, dass er normalerweise oder bis zu dem Moment, wo er angefangen hat, darüber nachzudenken, eigentlich immer nur nach Dingen sucht, die selber sich verändern und irgendwann sich auflösen. Und das, was bringt ihm das eigentlich, wenn er immer weiter nach Dingen sucht und sich sein Herz an die hängt, die er gar nicht halten kann. Und wie ihr alle wisst, oder die meisten von euch, nehme ich an, wissen, wie die Geschichte weitergeht. Er ist dann tatsächlich von zu Hause weg und ein Asket geworden. Hat zuerst den sogenannten, würde ich jetzt mal so nennen, den Weg der Mystik beschritten, wo man eben versucht, durch irgendwelche, durch eine starke Beruhigung von Körper und Geist herbeigeführten Zustände zu erreichen und die dann in irgendeinem religiösen Sinne zu interpretieren. Und das war gang und gäbe zur Zeit des Buddha, durch Meditation sich in Zustände zu bringen, die man dann irgendwie versucht hat, als eine Selbstfindung, als eine Gottfindung zu interpretieren. Und der Buddha ist da zu den zwei bekanntesten Lehrern seiner Zeit gegangen. Die haben ihm das jeweils auch sehr schnell beibringen können, weil er ein großes Talent Meditation mitgebracht hat. Haben ihm den Zugang zum Gebiet der Nichtheit und zum Gebiet der Wiederwahrnehmung noch nicht wahrnehmen, also ein ganz verfeinerte geistige Zustände, sozusagen schon die so ausgedünnt, wie man die geistige Aktivität noch bringen kann, so sind diese Zustände ganz verfeinert. Und für diese Lehrer war das quasi das Nonplusultra. Und unser suchender Bodhisattva hat aber erkannt, ja, das sind auch Zustände, die im Prinzip genau wie meine Vergnügungen zu Hause in meinen Palästen auch nur dem Altern krank werden und letzten Endes dem sich wieder auflösen unterworfen sind, und war dadurch nicht befriedigt und hat diese Lehre auch immer wieder verlassen, um sich dann selber auf die Suche zu machen, und hat sich dann quasi im Do-it-yourself-Verfahren einen Platz gesucht, wo er für sich selber ein Asketenleben führen konnte. Und eine interessante Metapher ist ihm dann in den Sinn gekommen, die auch in der, ist auch übrigens aus der mittleren Sammlung Nummer 26, die edle Suche heißt die Lehrrede, wer sie nachlesen möchte. Eine spannende Metapher ist in den Sinn gekommen über Brennholz. Also Brennholz, das innerlich noch feucht ist und auch irgendwo im Wasser liegt. Es ist ganz offensichtlich, dass man das nicht anzünden kann. Und das ist so wie jemand, der sowohl äußerlich sich mit Sinnesgenüssen umgibt, als auch innerlich da noch Verlangen und Interesse danach hat. Und da hat der Buddha eben erkannt, oder der Zug der Buddha ins B erkannt, dass man so ein Stück Holz nie zum Brennen bringen kann. Und genauso einen Geist, der immer noch mit, vielleicht könnten wir auch mal statt Sinnesgenüsse einfach sagen, Sinnesablenkungen, das macht das vielleicht weniger schwer, auch das mal zu sich vorzustellen, was damit gemeint ist. Ne? Viele Leute haben Probleme damit, wenn man sagt, Sinnesgenüsse sind unbefriedigend. Da stellen sich manchen gleich die Nackenhaare auf, weil sie Angst haben, dass man ihnen jetzt irgendwie ihren Lieblingslolli aus dem Mund ziehen möchte, oder ich weiß nicht, was so eure Lieblings-Sinnesgenüsse sind. Aber nennen wir es doch mal Ablenkungen, die durch die fünf körperlichen Sinne zu uns kommen. Ja, dann hat das vielleicht nicht so einen wertenden Klang, sondern macht einfach deutlich, warum der Buddha immer wieder davor gewarnt hat, sich in diesen Sinneseindrücken zu verlieren. Ja, weil eben auf der Suche nach dem, was nicht altert und dem, was nicht krank und irgendwann tot ist, ist es gar nicht so einfach, wirklich auch mit seiner Ausrichtung bei der Suche zu bleiben, die man sich vorgenommen hat. Immer wieder kommt uns irgendwas rein, irgendein verlockendes Angebot, womit wir uns ablenken können, und so schnell können wir gar nicht schauen, haben wir die Suche, die wir uns vielleicht schon vorgenommen haben, wieder schwuppdiwupp vergessen. Und hier wird dem jungen Bodhisattva eben klar, dass er, also das Gleichnis geht dann weiter, dass er einen Weg finden muss, wie er sich aus diesen Sinnesablenkungen rausziehen kann, wie er mal wirklich seinen Geist in einen Zustand bringen kann, wo er so fokussiert ist, dass er damit vernünftig arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Ne? Dass er diese Suche wirklich unbeeinflusst von dem zufälligen Feuerwerk der Sinneseindrücke gestalten kann. Und der nächste Schritt in dem Gleichnis ist dann, dass man dieses noch grüne Holz jetzt aus dem Wasser rausnimmt und irgendwann in einen trockenen Ort legt. Aber man kann eben trotzdem noch kein Feuer damit machen. Das ist so, wie wenn man jetzt die Sinneseindrücke von außen zwar vermeidet, aber innerlich immer noch Verlangen und Interesse danach hat. Erst das grüne Stück Holz dann auch ausgetrocknet ist, dann kann man damit Feuer machen. Ja, und so ist es eben auch ein Prozess im spirituellen Werdegang, den Geist oder erstmal den Körper physisch sich auch eine Lebensführung auszudenken, wo man nicht intensiven Ablenkungen ausgesetzt ist. Und da kann jeder im eigenen Leben noch das eine oder andere finden, wie er sich da vielleicht, wie er sein Leben mehr so ausrichten kann, dass es die spirituelle Suche unterstützt. Und dann eben mit Geduld auch dafür zu sorgen, dass dieses Stück Holz, mit dem wir ja Feuer erzeugen wollen, dass das dann auch wirklich in Ruhe austrocknen kann. Das war vielleicht auch ein bisschen schon ein Hint in die Richtung, dass das eben auch eine gewisse Zeit braucht. So ein trockenes, grünes Stück Holz, das wird auch nicht von heute auf morgen so trocken, dass man ein schönes Feuer damit machen kann. Also vielleicht kann uns das auch nochmal ermutigen, zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen da einmal irgendwie das Zündholz dranhalten an meinen Ducker und es macht Puff und schon ist es weg. Das ist eher so ein Austrocknungsprozess. Und leider war der zukünftige Buddha dann nicht in unserer glücklichen Lage, jemand zu haben, der eben auch erklärt, wie man das macht. Und darum hat er erst noch alle möglichen schmerzhaften Umwege gehen müssen, auf seiner Suche nach einer Methode, wie er tatsächlich seinen Geist auch entwöhnen kann von dem Interesse an diesen Sinnesreizen. Und ich finde das auch extrem bewegend zu hören, mit welcher, soll man sagen, mit welcher unbeugsamen Begeisterung dieser junge Prinz sich da auf die Suche gemacht hat und mit welcher Vehemenz er sich auch in diese Suche gestürzt hat. Ja, also er spricht dann davon, jetzt blätter ich dann herum und finde es nicht mehr, wo ist es denn? Moment mal. Also er erzählt uns in einer anderen Lehrrede davon, damit hat der Zettel rausgefallen, glaube ich, was er dann da alles angestellt hat, um den irgendwie den Geist da rauszubringen aus dem Verhaftetsein in die Sinus. Das Erste, was er versucht hat, war eine ganz für uns komische... Naja, na Moment, das Erste, was er versucht hat, ist uns vielleicht sogar auch vertraut. Ich lese mal kurz vor. Angenommen, also nachdem ihm dieses Gleichnis mit dem mit dem Feuerholz eingefallen ist und ihm klar geworden ist, dass er jetzt erst einmal seinen Geist freimachen muss vom Verstricktsein in die Sinneseindrücke, denkt er sich zuerst, na, dann werde ich jetzt mit dem Geist niederringen, ihn zu Boden zwingen und mit zusammengebissenen Zähnen überwältigen und ihn so quasi mit Gewalt den Geist einfach niederdrücken, so wie ein starker Mann einen Schwachen einfach auf den Boden drückt. Ja? Und der setzt dann seine ganze Kraft daran, das zu machen. Und der Schweiß rann aus meinen Achselhöhlen und die Zunge presste ich an den Gaumen, aber obwohl unerschöpfliche vorgelegt wurde und unablässige Achtsamkeit in mir verankert war, war mein Körper überreizt und unruhig, weil ich von dem schmerzhaften Bemühen erschöpft war. Ja, also das ist etwas, was ihr vielleicht auch schon mal kennengelernt habt, wenn man es übertreibt und jetzt sich denkt, jetzt darf der Geist einmal einfach nicht denken, es darf der Geist nicht an irgendwas anderes, an irgendwelchen Sinneseindrücken festkleben, dann wird das sehr schnell so martialisch, dass es uns einfach erschöpft und die Kraft raubt. Die nächste Methode, die der junge Prinz angewendet hat, die ist jetzt bei uns zum Glück nicht so verbreitet. Ich habe einmal in Sri Lanka einen jungen Mann kennengelernt, der das, ohne zu wissen, dass das in den Lehrreden beschrieben ist, auch praktiziert hat. Aber würde ich niemandem empfehlen. Also ich lese das jetzt nicht vor als Inspiration für eure Praxis. Und zwar hat der Prinz Siddhartha als nächstes die Meditation des Atemanhaltens geübt. Und das geht jetzt hier über zwei Seiten, die Stadien der Meditation des Atemanhaltens, weil in der indischen Philosophie der Atem auch oft als eine Rinde, eine Schicht der Seele gesehen wurde, und da bestand dann eben die Ansicht, ja, wenn man den Atem wegbekommt, wenn man den so lange anhält, dass der Körper aufhört zu atmen, dann ist man eine Stufe weiter. Und er beschreibt dann, wie schmerzhaft das dann ist und dass da ungestüme Winde durch den Kopf und den Bauch schneiden und er auch ohrenbetäubende Geräusche hört und der ganze Körper vor Hitze geschüttelt wird. Und einige dachten schon, er ist gestorben, und andere dachten, er ist jetzt erleuchtet. Aber er für sich selber hat gemerkt, das kann nicht der richtige Weg sein. Und als nächstes hat er dann sich der Nahrung enthalten und hat auch da das bis zum Extrem getrieben und alle gegen Selbstquälungspraktiken, die unter diesen grimmigen Asketen damals in Mode waren, hat er auch ausprobiert. Immer auf der Suche nach diesem, was nicht stirbt und was nicht alt wird. Und also nach diesem Erlöschen hat er gesucht. Und bis er dann zum Glück an den Punkt gekommen ist, wo ihm klar geworden ist, weiter kann man mit dieser Praxis nicht gehen. Ja, wenn ich jetzt noch eine Woche weitermache, dann bin ich einfach tot. Und dann ist irgendwann zum Glück die Stimme der Weisheit auch so stark geworden, dass er eingesehen hat, das kann nicht der Weg zur Befreiung sein. Weil, also so intensiver als ich das jetzt praktiziert habe, geht es nicht. Und wenn mich das nicht befreit, dann ist das einfach nicht der Weg zur Befreiung. Und dann war er, somit hat er quasi alle spirituellen Systeme der damaligen Zeit erschöpft gehabt. Und dann fragen sie, ja, was könnte sonst der Weg zur Befreiung sein? Jetzt habe ich das alles ausprobiert, irgendwelche metaphysischen Zustände und einfach den Körper so lange niederwürgen, bis das Verlangen nach Sinnesreizen abgetötet habe, und das hat alles nicht funktioniert. Einige von euch wissen schon, wie es weitergeht. Und zwar überlegt er sich dann, ja, gibt es da nicht vielleicht noch einen anderen Weg? Und dann erinnert er sich tatsächlich an diese Begebenheit, Als mein Vater, der Sakya, beschäftigt war und ich im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes saß, ganz abgeschieden von Sinnesablenkungen, abgeschieden von unheilsamen Zuständen, trat ich in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin. Mit Freude und Glücksgefühl, die aus dem Abgeschiedensein von Sinnesreizen und unheilsamen Geisteszuständen entstanden ist. Könnte das der Pfad zum Erwachen sein? Dann, auf diese Erinnerung folgend, kam die Einsicht, das ist der Pfad zum Erwachen. Und ich dachte, warum habe ich Angst vor diesem Gefühl, nicht in das Unheilzuständen zu tun hat? Ich werde keine Angst mehr vor diesem Glücksgefühl haben, das nichts mit Sinnesablenkung und unheilsamen Geisteszuständen zu tun hat. Also das ist jetzt der Wendepunkt, wo dem jungen Prinzen klar wurde, dass dass die Frage nicht ist, ist es angenehm oder unangenehm, sondern ist es heilsam oder nicht heilsam? Führt es mich weiter rein in den Genuss von ablenkenden Sinneseindrücken oder führt es mich in eine Richtung, die mich freier und leichter werden lässt? Und total spannend, wie dieser junge Asket, ne, also im Vergleich zu den anderen viel älteren, erfahreneren Asketen, ja quasi ein Anfänger, dann da auch einfach auch auf seinen Instinkt vertraut hat, dieses Kiss erlebt, erinnert hat, wo er tatsächlich einmal in einem Moment der Zufriedenheit die Beschäftigung mit der Außenwelt ganz vergessen und hinter sich gelassen hat und in sich einen Zustand der bedingungslosen Zufriedenheit gefunden hat und erkennt dann, aha, das könnte der Weg sein, wie ich meinen Geist so klar und so kräftig, so lebendig machen kann, um wirklich zu verstehen, worauf es bei dieser Suche ankommt. Und er arbeitet sich dann sukzessive, auch jetzt nicht so von heute auf morgen, aber arbeitet sich diese Zustände wieder und verwendet dann die Vertiefungen, die Klarheit, die der Geist erreicht, wenn er sich wirklich einmal komplett entspannen und beruhigen kann, in dieser glorreichen Nacht des Erwachens, erst um sich an seine früheren Daseinsformen zu erinnern und letzten Endes dann die vier edlen Wahrheiten zu verstehen und zu verstehen, was ist dieses Dukkha, was ist das Problem, das wir alle die ganze Zeit haben. Und also liegt es daran, dass das Leben manchmal angenehm und manchmal unangenehm ist, oder liegt es daran, dass ich mit meiner Vorstellung eines beständigen Ichs mich ständig an Dinge klammere, die dann doch immer wieder alt werden und krank werden und sterben sozusagen oder sich eben immer wieder in Luft auflösen? Und kann ich das Verlangen oder die Verzweiflung, die dahinter liegt, hinter diesem Greifimpuls, kann ich die erkennen und verstehen, dass sie eigentlich keinen Sinn macht, weil alle Elemente meines Erlebens einem ständigen Wandel ausgesetzt sind? Das war dann im Prinzip die große Erkenntnis in der Nacht des Erwachens, wo er eben nochmal deutlich verstanden hat, das ist das Problem, da kommt es her, wie kann ich es auflösen und was ist der Weg dazu, es aufzulösen. Ja, und seitdem steht uns dieser Weg, der mittlere Weg, der achtfache Pfad, wo wir über das Regulieren unseres körperlichen und sprachlichen Verhaltens den Geist einmal zu bringen und dann mit einem durch Meditation geklärten Geist das sehen können, was der Buddha gesehen hat, die Unbeständigkeit unseres Erlebens und die Sinnlosigkeit jeglichen Festhaltens. Ich denke, es ist ein tatsächlich ein Anlass zu großer Freude und großer Dankbarkeit, dass wir jetzt einen Weg vor uns haben, wo wir ohne diese ganzen Eskapaden und Strapazen trotzdem Schritt für Schritt erkennen können, wie wir ein Leben führen können, das frei ist von Dukkha, frei ist von Identifikation mit Dingen, die wir gar nicht sind. Damit möchte ich es jetzt einmal gut sein lassen und die Zeit ist auch gleich um. Wir sehen uns dann wieder in 5 Minuten und dann können wir Zufluchtnahme und Meditation machen. Ja? Danke für eure Aufmerksamkeit und bis gleich.